NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ab dem 3. Mai findet die 23. Internationale A Cappella-Woche in Hannover und der Region statt. Und dazu freue ich mich gleich auf den Geschäftsführer Roger Ziricius und den Organisationsleiter Sven-Michael Salzer. Und dann heißt es vom Friedensappell bis zu Fridays for Future, die Kirchentage in Hannover starten. Und wir schauen mal zurück auf die Anfänge. Schön, dass Sie dabei sind. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Vom 3. bis 11. Mai findet zum 23. Mal die Internationale A Cappella-Woche in Hannover statt. Und natürlich ist die Vorfreude riesig. Aber in diesem Jahr ist alles etwas anders. Und ich freue mich jetzt sehr auf den Geschäftsführer Roger Ziricius und den Organisationsleiter Sven-Michael Salzer. Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo. Roger, vielleicht mal zu Beginn. Es ist die 23. Ausgabe. Das ist schon wirklich eine riesige Zahl. Wie hat sich das Festival seit den Anfängen entwickelt?
Also erstmal sind wir froh, dass wir so weit gekommen sind. Das war ja gar nicht ursprünglich gedacht. Wir haben ein Festival gemacht und dachten, mal gucken, was so passiert. Und heute sind wir bei der 23. Ausgabe. Und wenn man es genau nimmt, eigentlich bei der 25. 2 Jahre haben wir auch vorbereitet, aber war Corona, da ging nichts. Ich glaube, was man sagen kann, ist, das hat sich wahnsinnig etabliert in Deutschland als eins der 2 großen Vokalmusikfestivals. In diesem Kontext ist eine Riesennummer auch in der Welt geworden für A Cappella-Musik. Und das haben wir gar nicht gedacht. Und das sagen wir auch nicht, weil wir irgendwie damit angeben wollen, sondern weil wir ein Stück weit stolz sind, dass Ehrenamt sowas bewirken kann.
Ich habe eben gerade schon gesagt, es hat sich etwas verändert in diesem Jahr. Sven, was hat sich verändert?
In diesem Jahr stehen wir vor der Situation, dass wir ein Konzert absagen mussten, weil die benötigten Fördergelder dafür nicht bewilligt worden sind. Das war eine sehr dramatische Situation. Wir hatten das Programm eigentlich fertig geplant und hatten der Band, die kommen sollte, auch schon gesagt, Leute, ihr seid dabei. Und dann kam leider alles anders. Wir mussten der Band leider sagen, es geht nicht, wir können es nicht tun, und haben dann aber eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, die uns zumindest ein bisschen hilft, wieder in ruhige Fahrwasser zu kommen.
Wie kam es denn dazu, Roger, dass auf einmal das Geld fehlt?
Also, dass das selbst bei so einem etablierten Festival wie der Internationalen A Cappella-Woche passiert, da habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig mit gerechnet. Aber wir entnehmen natürlich auch der wirtschaftlichen Situation, dass sich Fördermentalitäten, Förderrichtlinien ändern. Das gilt für Landesförderungen, das gilt aber auch für die ein oder andere Stiftung und auch sicher für das ein oder andere Unternehmen. Das heißt, der Druck steigt, weil weniger Fördermittel da sind, und damit beginnt im Prinzip so eine Art Hasenrennen für die, die gefördert werden wollen. Und wir haben ja keinen Anspruch oder keinen Pachtvertrag für Förderung, sondern wir müssen auch attraktiv sein, wir müssen uns auch darum bewerben, und das versuchen wir immer aufs Neue. Ich bin da auch niemandem böse, das ist halt so, das kann ich schon nachvollziehen. Wir müssen uns nur Gedanken darüber machen, was ist heute und was ist morgen und wie entwickeln sich die Dinge.
Sven hat das gerade schon gesagt, ihr sucht Spenden. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas jetzt zu machen? Ich habe das auf eurer Seite auch online gefunden.
Ich fand das total süß, weil wir haben uns natürlich erstmal so ein bisschen erschrocken angeguckt, und dann kamen Fans auf uns zu und haben gesagt, ey, wir machen hier was. Das ist uns so wichtig, und ich muss ganz ehrlich gestehen, das ergreift mich heute noch, wenn ich jetzt lese auf dieser Spendenplattform, was Leute für Kommentare hinterlassen, warum sie da Geld geben. Das ist wirklich beeindruckend schön. Und ich meine, dass Menschen so etwas Schönes über ein Ereignis sagen, das für uns ein Hobby ist, das ist natürlich irgendwie herzzerreißend, und gleichzeitig macht es einen total glücklich.
Also, wer auch unterstützen möchte, das kann man sehr, sehr gerne tun, natürlich auch weiterhin auf der Seite. Und zwar heißt die www.acapellawoche.com. Da gibt's alle Informationen natürlich zu den Veranstaltungen, aber auch, wie man euch unterstützen kann. So, jetzt wollen wir von was Schönem sprechen. Und zwar steht ja die A Cappella-Woche jetzt vor der Tür. Am 3. geht es los. Und auch das ist ganz besonders, Sven. Was ist anders als in den anderen Jahren?
Wie wir alle wissen, beginnt am 30. April der Kirchentag in Hannover, der bis zum 4. Mai geht. Und unser Festival geht am 3. Mai los. Und da gibt es natürlich dann eine terminliche Überschneidung. Und deswegen haben wir mal ganz vorsichtig beim Kirchentag angefragt, wie wäre es denn, wenn wir dieses Konzert am 3. Mai gemeinsam veranstalten? Und da hat der Kirchentag gesagt, ja, das machen wir. Denn der Kirchentag war ja seit jeher ein großer A Cappella-Fan sozusagen. Es haben ja schon viele A Cappella-Gruppen immer auf dem Kirchentag gespielt. Und deswegen werden am 3. Mai kostenlos und Open Air auf dem Opernplatz in Hannover The Real Group aus Schweden und Anders aus Freiburg auftreten.
Hört sich gut an. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher, Roger?
Naja, allerfeinsten Jazz, Vokalmusik auf allerhöchstem internationalen Niveau. Ich hoffe, strahlenden Sonnenschein, eine große Bühne, eine große Gemeinschaft und ich denke mal viele, viele tausend Fans, die Lust haben, das einfach für lau, sozusagen nur fürs Kommen zu erleben. Das freut mich sehr und es ist ein schöner Auftakt. Toll, dass wir das machen können mit dem Kirchentag.
Du sagst es, es ist der Auftakt. Es geht aber bis zum 11. Mai. Das heißt, da finden noch ganz viele tolle Konzerte statt, A Cappella-Konzerte. Was erwartet da die Leute, die Lust haben, A Cappella zu genießen?
Naja, das Geheimnis der A Cappella-Woche ist ja immer sozusagen absolute Vielfalt. Und das ist diesmal auch wieder so. Also wir starten mit der Regroup und Anders. Wir gehen aber genauso in ein Extrem auf die andere Seite. Wir gehen in die Stiftskirche des Klosters Loccum und werden dort mit einem Ensemble aus Belgien, Polyharmonique, ein Konzert machen, wo es um alte Meister geht. Also Palestrina zum Beispiel. Das wird, glaube ich, sehr, sehr ergreifend. Und ehrlich gesagt, ich kriege schon eine Gänsehaut vom Erzählen, weil wenn man da in die Stiftskirche kommt und sowas erlebt, das ist schon beeindruckend, ja. Und dann sozusagen für alle, die von allem etwas mitkriegen wollen, der beste Querschnitt, Abschlusskonzert im HCC, im Kuppelsaal, im Kongresszentrum Hannover, dann mit verschiedenen Bands. Wir freuen uns auf den Schweizer Künstler Martin O., absolute Meganummer, ein Typ auf der Bühne mit Technik, der seine Stimme so oft verdoppelt, dass er am Ende einen ganzen Chor darstellt. Das muss man mal gesehen haben, weil das ist wirklich extraordinär.
Wobei das Abschlusskonzert ist immer so schnell ausverkauft. Wie sieht's mit Chancen aus, noch dabei zu sein, Sven?
Naja, der Kuppelsaal ist groß, man hat noch Chancen dabei zu sein.
Gott sei Dank. Ich glaube, einige haben jetzt gedacht, oh nein, nicht, dass ich wieder keine Karten bekomme. Also es gibt noch Karten, wer Lust hat, unbedingt vorbeischauen. Was ich so besonders bei euch finde, es ist ja nicht nur diese Vielfalt in der Musik, sondern auch die Orte sind ja so vielfältig. Ist das auch was, was euch ausmacht?
Absolut, genau. Das, was Roger gerade sagt, wir schauen immer, dass wir Orte haben und dort die passende Musik zu finden. In diesem Jahr ist uns das, glaube ich, wieder recht gut gelungen. Roger hat Kloster Loccum erwähnt, wo wir vor Jahren ja schon öfter mal zu Besuch waren. In diesem Jahr zum Beispiel sind wir das erste Mal auch in der Apostelkirche hier in Hannover mit einem wunderbaren Ensemble, Luminosa, ein sechsköpfiges Frauenensemble aus drei Ländern. Wir sind natürlich wieder im Pavillon am Raschplatz zu Gast. Wir sind wieder im Theater am EGI. Wir schauen immer, dass das Programm zu den Orten passt, die wir uns aussuchen.
Und wir gehen in die Region, das muss man auch sagen. Also wir gehen auch natürlich schon seit Jahrzehnten in die Region und machen das auch mit großer Begeisterung, weil da sitzen auch die A Cappella-Fans.
Worauf freust du dich am meisten jetzt, Roger? Wenn es jetzt, ich weiß, ich habe dich das im letzten Jahr schon mal gefragt. Du hast gesagt, du bist immer so aufgeregt und bei jedem Konzert ist es so das Allerallerschönste. Aber gibt es irgend so einen Höhepunkt?
Also ich komme ja als ehemaliger Knabenchor Hannover Sänger, komme ich sozusagen aus der alten Musik und ich freue mich natürlich auf Loccum ganz besonders. Das Schöne ist aber, dass diese Musik so genreübergreifend und damit auch so generations- und leidenschaftsübergreifend ist, dass man in jedem Konzert was Besonderes findet und das finde ich von der Stimmung her und auch von dem, was inhaltlich passiert, jedes Mal in besonderer Weise ergreifend. Und was das Schöne dabei ist, manchmal gehe ich in ein Konzert, wo ich sage, ist wahrscheinlich nicht so 100% mein Ding. Und dann gehe ich meistens raus und denke, oh, hätte ich gar nicht gedacht, war ganz schön cool und hat mich auch irgendwie berührt. Und was mich in diesem Jahr, wenn ich das noch sagen darf, besonders interessiert, wir wollen natürlich diese kulturpolitische Debatte, die wir im Vorfeld hatten zur Förderung, wollen wir auch nochmal ins Festival tragen. Wir haben ja ein Konzert abgesagt und an diesem Tag wollen wir eine kulturpolitische Förderdebatte führen mit Julia Wolf vom Niedersächsischen Musikrat, mit Astrid Schmeling vom berühmten Ensemble La Pour La für zeitgenössische Musik und Musik 21 und mit dem Kämmerer der Stadt Hannover, die ja ihre Förderrichtlinien auch geändert haben. Wir wollen auch mit Axel von der Ohe reden und das Ganze dann moderiert von Jan Sedelis am 10. am Samstag. Eigentlich ein toller Konzerttag, aber wir haben kein Konzert. Wir müssen darüber reden, warum wir kein Konzert haben und wie wir das nächstes Mal anders machen.
Heißt das, die Leute können trotzdem kommen und dabei sein, wenn ihr diskutiert?
Unbedingt. Und wir hoffen, dass möglichst viele kommen. Wir haben nämlich extra so ein Fishbowl-Format gemacht, wer das nicht kennt. 4 Diskutanten, 5 Stühle, einer ist frei. Und wer was zu sagen hat, der geht auf die Bühne und setzt sich hin. Es kann somit keiner nach Hause gehen und sagen, ich wurde nicht gefragt oder ich hatte keine Gelegenheit zu sagen, was mir wichtig ist.
Wo findet das Ganze statt?
Das findet am 10. Mai in der Rampe statt. Das ist ein schöner, relativ neuer Ort in Hannovers Nordstadt. wo wir auch den ganzen Tag über sein werden. Martin O. wird dort auch Workshops geben. Wir werden dort zum ersten Mal unseren A Cappella Singtreff machen, den es ja auch wieder geben wird. Und eben nach den Workshops, nach dem Singtreff am Abend wird es dort die Diskussion geben.
Sehr spannend. Also man kann mitdiskutieren, man kann mitsingen, man kann Musik genießen. Also im Grunde ist für jeden was dabei. Ihr habt die ganzen Jahre ja hinterher auch, also bei Roger weiß ich das, er mischt sich manchmal gerne so ins Publikum rein, um einfach mal so zu gucken, wie die so reagieren. Wie ist denn so die Resonanz auch im letzten Jahr gewesen?
Also es gibt so eine Situation, die hat mich tatsächlich noch wochenlang verfolgt bis heute. Und zwar war ich bei dem A Cappella Singtreff. Wir machen ja jeden Tag so einen Singtreff. 16 Uhr treffen wir uns immer, muss man auf der Page mal gucken, wo genau. Und da kann jeder hinkommen, der Bock hat zu singen. Und da habe ich mich auch untergemischt und die Leute wissen ja nicht, wer ich bin. Und dann habe ich mitgesungen und dann kam irgendwann jemand auf mich zu und sagte, also das würde nicht schön klingen, ich sollte das mal anders versuchen und so. Und ich habe dann so gedacht, ja okay, dann singe ich ein bisschen leiser. Aber warum mir das wichtig ist, die Leute nehmen das für sich in Anspruch und das ist denen wichtig und die empfinden das als besonderen Wert für sich und das finde ich erstmal das größte Kompliment, ob ich schön singe oder nicht, ist eher marginal.
Ich finde es super, dass ihr hier gewesen seid. Ich drücke euch die Daumen, dass ganz viele Leute natürlich zu den Konzerten kommen und dass das mit der Kulturförderung auch wieder nach vorne geht. Also da sind die Daumen definitiv gedrückt. Und wer jetzt Lust hat, die A Cappella-Woche zu unterstützen, es gibt, wie gesagt, alle Informationen zu den ganzen wunderbaren Konzerten und auch wie man unterstützen kann auf der Homepage acapellawoche.com. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Wie gesagt, am 3. Mai geht es los, bis zum 11. Mai die 23. internationale A Cappella-Woche in Hannover. Vielen Dank, Roger Ziricius und natürlich auch Sven-Michael Salzer.
Dankeschön.
Danke.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. In Hannover hat die Zentrale der evangelischen Kirche in Deutschland ihren Sitz. Und hier fand auch der erste und nun ab 30. April der 5. evangelische Kirchentag statt. Michael Hollenbach mit einem Blick für uns zurück, gemeinsam mit Zeitzeugen.
2 Monate nach der Gründung der Bundesrepublik fand das Christentreffen 1949 erstmals an der Leine statt, damals noch als Deutsche Evangelische Woche.
Hannover ist die Geburtsstätte des Kirchentages und ich finde es schön, dass wir insofern nach Hause kommen und vor allem erinnert uns dieser Kirchentag an unsere Wurzeln.
Christine Jahn ist die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe der Kirchentag an die Verbrechen der Nazi-Diktatur auch selbstkritisch erinnern wollen. Gemahnt wurde damals:
Macht euch selber kundig in der Schrift, was Glaube heißt und wo die Grenzen liegen, damit nicht wieder das passiert, was im Nationalsozialismus passiert ist, nämlich dass mit dem Wort Gott gegen Menschen gehandelt wurde. Und das finde ich wirklich eine heilsame Erinnerung unserer Gründungswurzeln.
Der 89-jährige Lüneburger Hugo Rausch hat als 14-Jähriger an jenem ersten Kirchentag teilgenommen.
Beeindruckt hat mich eben dieses Singen, die vielen Leute, die dann zusammen gesungen haben, dieser Klang und so. Das hat mich sehr beeindruckt.
Für Hugo Rausch blieb es nicht bei dem einen Kirchentag. Bei dem nächsten in Hannover 1967 war er auch wieder dabei. Das Leintreffen fand damals statt unter dem Eindruck des Vietnamkrieges.
Da stand ja das Friedensthema sehr im Mittelpunkt. Und dann 68 ging es ja dann richtig los.
Der nächste Kirchentag in Hannover 1983 stand unter der Losung Umkehr zum Leben.
Der ist in Erinnerung geblieben als der Kirchentag der lila Tücher. Es ging ganz stark in den Diskussionen um den NATO-Doppelbeschluss. Und auf diesen lila Tüchern stand ein Nein ohne jedes Ja zu Massenvernichtungswaffen.
Erinnert sich Margot Käßmann, ehemalige Generalsekretärin des Kirchentages und später dann Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche. Ihr Nachfolger im Bischofsamt, Ralf Meister, war damals 1983 mit 21 Jahren als christlicher Pfadfinder Helfer beim Kirchentag. Das Friedensthema prägte das Treffen.
Es war eine Grundenergie, für eine Zukunft dieser Welt auf die Straße zu gehen und politisch zu sein. Und dieser Spirit, der war in Hannover komplett gegenwärtig.
Wenn dein Kind dich morgen fragt.
2005 wieder Hannover. Für die damalige Landesbischöfin Margot Käßmann ein Kirchentag, der auch die Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt stellte. Lange vor Fridays for Future.
Die Losung stammt ja aus dem hebräischen Teil der Bibel und da wird gesagt, wenn dein Kind dich morgen fragt, dann sollst du erzählen von Gott und der Geschichte Gottes mit den Menschen. Aber natürlich ging es auch darum, wenn dein Kind dich morgen fragt, was hast du eigentlich gemacht, um die Erde zu erhalten, dann bist du auch verantwortlich und rechenschaftspflichtig und das war schon ein großes Thema.
Und nun, 20 Jahre später, der 5. Kirchentag in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Bischof Ralf Meister.
Lass uns überraschen, Hannover ist attraktiv, also dass wir gut über 100.000 Besucherinnen und Besucher haben werden, das hoffe ich doch sehr.
Mutig, stark, beherzt lautet das Motto. Zeit für Diskussion, Sinnsuche und Begegnungen. Generalsekretärin Christin Jahn hofft, dass das Glaubensfest auch im Alltag wirkt.
Ich wünsche mir, dass die Menschen nach Hause fahren mit dem warmen Gefühl im Herzen, ich bin nicht alleine, wenn ich versuche, Tag für Tag aufzustehen für ein besseres Miteinander in diesem Land.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Am 8. Mai 1945 endete vor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg. In der Christus- und Garnisonkirche in Wilhelmshaven werden deshalb jetzt besondere Erinnerungsstücke gezeigt, die in Familien aufbewahrt werden. Zeitzeug, eine Ausstellung zum Kriegsende 1945. Wir haben sie uns angeschaut. Haben Sie schon mal was von Tradwives gehört? Die Rückkehr zum Hausfrauendasein in unsicheren Zeiten. Was es mit dieser Bewegung auf sich hat, Inessa Bauer wollte es mal genauer wissen. Und wir haben herausgefunden, wie sich Udo Lindenberg fit hält, um auf der Konzertbühne für sein Publikum alles zu geben. Einen tollen Abend wünsche ich Ihnen. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel, am Dienstagabend. Am 8. Mai 1945 endete vor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg durch die Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Aber Zeitzeugen, die das selbst noch erlebt haben, gibt es immer weniger. In der Christus- und Garnisonkirche in Wilhelmshaven werden deshalb jetzt ganz besondere Erinnerungsstücke gezeigt. Zeitzeug, eine Ausstellung zum Kriegsende 1945. Und darunter sind Koffer, Puppen, Bilder und Spielzeug, aber auch Alltagsgegenstände wie etwa eine Kuchenform. Jutta Pschigoda kennt deren Geschichte.
In der runden Kuchenform wurde zu Familienfesten immer Frankfurter Kranz gebacken. Sie gehörte der Großmutter von Dina Schulz. Ihre Oma stammte aus Duisburg und hatte während des Krieges einen Ostfriesen geheiratet. Doch damals ist ihr Mann an der Front. 1943 war sie dann schwanger zu ihrer Familie ins Ruhrgebiet zurückgekehrt. Und hier lebte sie auch noch zu Kriegsende.
Die Brüder meiner Oma, die sind immer unterwegs gewesen in der Stadt und haben auch zum Teil in zerbombten Häusern, haben nach Essen gesucht, haben nach brauchbaren Gegenständen gesucht. Und so haben sie diese Kuchenform gefunden und haben die mitgebracht.
Dina Schulz denkt oft über ihre damals 2-jährige Mutter und die Großmutter nach, wenn sie diese Kranzform anschaut. Inzwischen ist sie ein Familienerbstück.
Als meine Oma gestorben ist, hat meine Mutter sie bekommen. Mich hat sie ein bisschen übersprungen. Meine Tochter benutzt die jetzt weiter.
Genau darum geht es in der Ausstellung Zeitzeug 1945 in der Christus- und Garnisonkirche Wilhelmshaven. Sie soll Erinnerungen lebendig halten. Pastor Frank Morgenstern, Jahrgang 1962, sieht sich selbst als Enkel einer ganzen Kriegsgeneration.
In meiner Kindheit tauchte das auf, in der Kindheit der meisten Menschen. Und manches haben wir unwidersprochen hingenommen und einfach sind geprägt worden davon. Und durch diese Gegenstände wünschen wir uns, dass die Leute ins Gespräch kommen über ihre eigenen Familiengeschichten und über ihre Kriegserinnerungen, die weitergetragen worden sind.
So wie bei einer schlichten Holzkiste, die im Zentrum der Ausstellung im Seitenschiff der Kirche steht. In ihr hatte sich in den letzten Kriegstagen auf einem Bauernhof bei Münster ein junger Mann vor dem Volkssturm versteckt. Er sollte eingezogen werden und das hätte seinen sicheren Tod bedeutet. Doch es kam anders.
Und ist in diese Kiste auf einem Bauernhof geklettert, dann haben sie ein bisschen Heu und Stroh rumgetan und dann kam der Volkssturm und wollte ihn holen. Und er hat dann irgendwie längere Zeit nicht geatmet und hat da drin sich versteckt und hat es dann überlebt und hat dann eine Familie gegründet, tatsächlich mit 4 Kindern und ist ein alter Mann geworden.
Vaters Schatzkiste wird nun von den Kindern in Ehren gehalten. Insgesamt 31 persönliche Erinnerungsstücke an das Jahr 1945 werden ab Sonntag in der Christus- und Garnisonkirche in Wilhelmshaven gezeigt. Die Geschichten dazu finden sich passend in einem Katalog.
Gemeinsam geht es mit Ihnen durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Tradwives, Rückkehr zum Hausfrauendasein in unsicheren Zeiten. Die Influencerin Carolina Tolstick schwärmt von der Hähnchenpfanne für ihren Mann, während Autor Andreas Speit antimoderne Reflexe am Werk sieht. Was hat es eigentlich mit der Tradwife-Bewegung auf sich? Inessa Bauer hat es für uns herausgefunden.
Perfekte Frisur, schicke Kleidung, eine makellose Wohnung und ein selbstgebackener Apfelkuchen. Alles für den Ehemann. Dieses Bild verkörpert das Tradwife-Ideal, das auf Social Media immer mehr junge Frauen feiern. Sie zeigen sich beim Kochen, Putzen und Nähen und betonen, darin ihre Erfüllung zu finden. Während sie ihrem Mann ein gemütliches Zuhause schaffen und sich um die Kinder kümmern, geht er arbeiten und sorgt für die finanzielle Sicherheit. Eine von solchen Frauen ist Caroline Tolstick, die auf Instagram mit ihren Videos über 30.000 Follower erreicht. Frauen und Männer.
Damit er immer gut drauf ist, sorge ich dafür, dass er immer etwas Leckeres zu essen hat. Zum Frühstück habe ich Rührei mit Blattgold gemacht und mir danach eine kleine Pause gegönnt. Zum Mittagessen gab es dann eine Hähnchenpfanne mit Reis in Herzchenform. Und dann habe ich mir noch überlegt, was ich ihm zum Abendessen koche und habe dann diese selbstgemachten Wraps gemacht und er hat sich sehr gefreut.
In einer ARD-Doku betont Carolina Tolstick, dass sie das Hausfrauendasein aufwerten will und diese Rolle sehr gern übernimmt. Doch ihr Content polarisiert. Während einige ihn feiern, kritisieren andere das propagierte, rückwärtsgewandte Frauenbild. Woher kommt diese Sehnsucht nach alten Rollenbildern? Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit beobachtet solche Entwicklungen seit Jahren. In seinem neuen Buch beschreibt er, wie antimoderne Reflexe immer mehr Menschen erfassen.
In den letzten Jahren durften wir ganz oft erleben, dass verschiedene rückwärtsgewandte Lebensmodelle auf einmal wieder ganz en vogue gewesen sind. Und auffallend war, dass es nicht gerade aus der rechtsextremen Szene, die explizit sich so aufgestellt hat, diese Impulse gekommen sind, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. Und die Tradwife-Bewegung knüpft da an. Das heißt natürlich nicht, dass jede Frau, die jetzt ein Video online stellt, wie sie kocht, gleich in diese Bewegung dazugehört. Aber es gibt diesen Trend nach irgendwas Vormodernen, nach irgendwas Rückwärtsgewandten, das offensichtlich in unsicheren Zeiten mit den jetzigen Sicherheit und Halt geben soll.
Auf den ersten Blick wirken die Videos von Tradwives wenig politisch. Doch wer genau hinsieht, erkennt schnell, wie tief die Bewegung in antifeministischen Erzählungen verwurzelt ist. Nicht zuletzt erinnert sie auch an das Frauenbild im Nationalsozialismus. In rechten Kreisen wird Feminismus als Bedrohung dargestellt. Rechte Parteien fordern immer wieder mehr staatliche Anreize für Frauen, die sich ganz dem Heim und den Kindern widmen. Ist der Tradwife-Trend also alles andere als harmlos, sondern ganz im Gegenteil eine Gefahr für unsere gesellschaftliche Entwicklung?
Ja, vor allem deshalb, weil sie gar nicht so groß reflektiert wird. Wir haben schon sehr früh feststellen können, dass beispielsweise in der Pandemie es wieder eine feste Zuschreibung der klassischen Rollenbilder gegeben hat. Also die Frauen sich mehr um die Familie gekümmert haben, die Frauen mehr zu Hause geblieben sind, die Frauen weniger Geld verdient haben. Und durch diese Tradwife-Bewegung legitimiert sich jetzt das auch noch, anstatt das zu hinterfragen, zu sagen, Moment mal, besteht ja nicht die Gefahr, dass es einen Gender-Gap gibt, der weiter noch forciert wird. Und das ist, glaube ich, wo die große Gefahr besteht, weil die Diversität und Liberalität, die eigentlich über Jahrzehnte und Jahrhunderte auch durch Frauenbewegung erstritten worden ist, damit so ganz leise von hinten torpediert wird.
Speit betont, dass dieses klassische Rollenbild auch in der Mitte unserer Gesellschaft verankert ist. Je unruhiger die Zeiten sind, desto größer sei die Sehnsucht nach Autorität und Strukturen. Unter anderem mit dem Tradwife-Trend werden solche Bilder in Social Media weiter befeuert.
Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier bei uns sind im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Was haben ein Rockstar wie Udo Lindenberg und die Boxerin Natalie Zimmermann gemeinsam? Ja, beide müssen über beste Kondition verfügen, wenn sie auf der Bühne bzw. in den Ring steigen. Der Musiker und die Sportlerin sind außerdem in Hamburg zu Hause und sie trainieren zusammen. Uli Kniep sprach mit der ehrgeizigen Sportlerin über ihren Schützling und über große Pläne in naher Zukunft.
See the fire in your eyes. Wenn Natalie Zimmermann zu ihrer Einlaufmusik von Robin Schulz in den Ring steigt, ist sie hochmotiviert und konzentriert. Die zweifache WIBF-Weltmeisterin ist bereits 42, wirkt aber durch ihre jugendliche Art glatt 10 Jahre jünger. Schlagzeilen machte sie aber auch als Personal Trainer von Rocklegende Udo Lindenberg, den sie regelmäßig fit hält.
Wir sind halt seit 10 Jahren verbunden durch Training, Physiotherapie, hat sich auch eine schöne Freundschaft entwickelt und er ist auch ein großer Supporter. Also ich bin einfach nur dankbar, dass ich ihn an meiner Seite habe. Ich hoffe, er sieht das genauso.
Ich mach mein Ding, egal was die anderen labern.
Seine Fitness muss Udo bei jedem Konzert auf der Bühne beweisen, so wie Natalie im Ring.
Ich glaube, das sind echt Parallelen zwischen uns. Also ich muss mich ja fokussiert auf einen Wettkampf vorbereiten und er auf seine Tour-Show auch. Und er weiß auch, ohne Kondition, ohne starken Körper geht das nicht. Ne? Er macht ja auch viel selber. Er ist ja echt fleißig und diszipliniert. Dem ist das schon bewusst, dass das auch sein Kapital ist, sein Body. Ne?
In meinem Body, du und ich. Ich weiß, du lässt mich nicht im Stich.
Aktuell hat Natalie Zimmermann kaum Zeit für ihren Schützling, denn sie bereitet sich auf eine weitere Herausforderung vor. Am 23. Mai wird Natalie Zimmermann in Doncaster, England, vor erwarteten 10.000 Zuschauern gegen die erst 28-jährige Terry Harper um den Titel des konkurrierenden WBO-Boxverbandes antreten. Das wird sicher nicht einfach.
Also es ist schon eine große Herausforderung, ne?
Doch Natalie Zimmermann hat eine Menge Selbstvertrauen.
Die Person, die sich entschlossen hat, sich mir gegenüberzustellen, die muss halt mit allem rechnen.
No mercy, no quarter, no place to hide from me or the man.
Natalie Zimmermann wurde in Neustadt in Holstein geboren, wuchs auf dem elterlichen Hof auf und absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Währenddessen entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Kampfsport, war 7 Jahre lang erfolgreich im Kickboxen, bevor sie relativ spät eine Profiboxerin wurde. Auch eine schmerzhafte Schulterverletzung konnte sie 2023 nicht ausbremsen. Ehrgeizig wie sie ist, kämpfte sie sich zurück und kann nun auf die Hilfe ihres Sponsors Udo Lindenberg zählen.
Natalie ist die coole Socke. Von der kleinen Schäferin hoch im wilden Norden bis zur doppelten Weltmeisterboxerin. Wir sind das Monster-Team. Und wenn Natalie fightet am 23. Mai in England und die Boxweltmeisterschaft, dann bin ich natürlich dabei. Fight for Glory. Yeah.
Arme wie Keulen und Beine wie Säulen hat Natalie Zimmermann wahrlich nicht. In ihrer Gewichtsklasse darf die drahtige Sportlerin nur maximal 61,2 Kilogramm wiegen. Ihre Eltern übrigens waren naturgemäß nicht begeistert, als die zarte Tochter Profiboxerin wurde. Doch inzwischen fiebern auch sie mit Natalie und sicher auch, wenn die nach dem nächsten Titel greift.
Also mittlerweile sind sie auch richtig stolz, berichten das jedem. Und hast du schon gesehen, meine Tochter ist Boxweltmeisterin geworden. Einerseits wollen sie es nicht, weil wer möchte seine Tochter im Ring sehen, aber andererseits sind sie auch extrem stolz.
Oh, I can see the fire in your eyes.
Das war wieder ein ganz toller Dienstagabend mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, gemütlichen Abend mit uns. Es ist ja sehr sonnig draußen, also genießen Sie ihn, wenn möglich, im Freien. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer und hier bei uns geht es jetzt weiter und das traumhaft. Und ich freue mich natürlich schon auf nächste Woche, wenn wir uns dann wiederhören im Kulturspiegel. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss!